Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Gut, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserem Vortrag Hardware Crowdfunding für die Maker-Szene. Markus und ich möchten euch von unseren Erfahrungen berichten, die wir im letzten Jahr gesammelt haben im Rahmen eines Crowdfunding-Projektes. Und möchten euch im Prinzip den Weg nochmal nachzeichnen, den wir genommen haben vom Prototypen zu einer kleinen Serie. Der Prozess begann also vor circa einem Jahr. Es war dann so, dass wir im Mai diesen Jahres dann die Kampagne gestartet haben und grob vor einem Monat die Hardware, die ihr sehen könnt, dann auch ausgeliefert haben. Vielleicht erstmal vorneweg die Frage an euch: Hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem Thema oder hat das schon mal gemacht oder spielt mit dem Gedanken, das vielleicht machen zu wollen? Okay, ich sehe eine Handreichung. Also ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielleicht hilft ja auch der Vortrag auch ein bisschen, die Lust dran zu wecken. Also ich fand es auf jeden Fall sehr spaßig und ist auch jetzt nicht so super kompliziert, wie man vielleicht im ersten Moment denken mag. Und man wird auch an Erfahrungen nicht dümmer von dem Ganzen. Ne? Worum ging es? Ist ja hier dargestellt. Es geht also um solche E-Paper-Displays, die in Form von einem Shield und einem Breakout-Board für das Arduino-Ökosystem quasi aufbereitet wurden und gangbar gemacht wurden. E-Paper-Screens kennt ihr sicher aus den E-Book-Readern, ist eine spezielle Art von Displays, die sich dadurch auszeichnet, einerseits, dass sie sehr gut lesbar ist. Es gibt keine flimmernde Hintergrundbeleuchtung. Und das Zweite ist, dass man eigentlich nur während eines Bildwechsels Strom braucht. Danach friert sozusagen das Bild ein. Und man kann den Mikrocontroller oder die Elektronik dahinter schlafen legen. Und das ist also kann vorteilhaft sein für Anwendungen, bei denen man jetzt zum Beispiel nur Batteriebetrieb hat oder in irgendeiner Form ein begrenztes Energiebudget. Das heißt, zum Beispiel das Projekt, was wir hier auch eben gesehen haben, wo jetzt ein Mikrocontroller ist, der irgendwas misst und dann aber für 5 Minuten schlafen geht und dann kurz wieder aufwacht und was misst und wieder schlafen geht. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn man sich die Daten anzeigen möchte, wäre so ein E-Paper-Screen ganz nett dafür, weil man zeigt den Wert an und dann geht das Ding schlafen, aber der Wert bleibt sozusagen für die 5 Minuten halt weiterhin sichtbar. Warum jetzt E-Paper? Also da gibt es einen lokalen Bezug. Also diese Displays, die werden hier, oder gibt es auch einen Hersteller hier in Dresden am Flughafen, die Firma Plastic Logic, die solche Displays herstellt und baut. Markus und ich sind auch in dieser Firma und arbeiten dort. Das heißt, wir kennen ein bisschen die Funktionsweise von den Displays und kennen auch die Vor- und Nachteile ein Stück weit und auch die Probleme, die Kunden damit haben. Und der Gedanke jetzt hier war, genau, ein Stück weit das zu vereinfachen am Ende, die Inbetriebnahme von so einem Display. Ja, zum Überblick. Ich würde jetzt im ersten Teil beginnen und nochmal grob den Weg nachzeichnen, wie das zeitlich abgelaufen ist und wie die Art der Kampagne funktioniert hat, bevor dann Markus im zweiten Teil euch ein bisschen genauer jetzt an dem konkreten Beispiel hier erklärt, wie die Schritte vom Prototypen zu der Kleinserie dann vonstatten gingen. Und am Ende haben wir nochmal so eine Art Schlussfolgerung, Lessons learned aus dem Projekt. Nochmal eine Folie zum Hintergrund von so einem Display. Ihr seht also hier ganz links so einen Reinraum. Das ist jetzt der hier am Flughafen in Dresden ist, von Plastic Logic. Und das funktioniert also so, dass dort am Anfang eine Plastikfolie sozusagen in den Reinraum reinkommt. Und am Ende springt dann so eine heiß-sophisticated Active-Matrix-Backplane sozusagen raus. Das ist ja in dem zweiten Bild dargestellt. Also während die Folie durch den Reinraum geht, werden dort Schichten aufgebracht und werden strukturiert. Und am Ende haben wir dann hier halt so ein Active-Matrix-Array. Das ist erstmal der Ausgangspunkt für so ein Display. Da könnte man jetzt ein Flüssigkristall aufbringen, dann wären das halt Flüssigkristall-Displays, wie wir das hier von Laptops kennen. Oder OLEDs könnte man damit bauen. Was wir damit machen, ist so ein sogenanntes E-Ink-Media aufzubringen. Und das ist dann genau das, was ein E-Paper-Display daraus macht. Das ist hier mal schematisch dargestellt, wie das funktioniert. Eine dünne Folie, die ist mit so Kapseln gefüllt, ganz dicht. Und innerhalb der Kapseln sind dann wiederum Nanopartikel drinne. Die sind halt schwarz oder weiß in der Form, super klein und haben eine elektrische Ladung und können durch Anlegen einer externen Spannung sich dann in dieser Kapsel sozusagen vertikal bewegen. Und das, was man als Mensch mit dem Auge dann sieht, ist die Position letztlich der Partikel, die an der Oberfläche sind. Also in dem einen Extremfall sind alle schwarzen Partikel nach oben, dann sehe ich ein schwarzes Pixel, andersrum ein weißes Pixel. Und dann gibt es aber auch noch Spielarten, wo sozusagen die ein Stück weit gemischt werden. Dann gibt es halt ein bisschen schwarz, ein bisschen weiße und dann kann ich verschiedene Graustufen einstellen. Wenn das auflaminiert ist, sieht man dann hier bei der letzten Folie, dann wird nochmal extern so eine Treiberelektronik angebondet und man erhält dann sozusagen so ein Display, wie das erstmal die Fabrik in Dresden verlässt, mit dem man jetzt was machen kann. Ja. Ja, warum oder was war die Idee für dieses Crowdfunding-Projekt? Der Grundgedanke war eigentlich, den Zugang stark zu vereinfachen. Also es ist relativ komplex, so ein Display zum Laufen zu kriegen. Da gibt es verschiedene Spannungen, gibt es verschiedene Update-Modes und auch mit den Graustufen ist auch nicht ganz einfach. Und der Hintergrundgedanke war, das relativ einfach über die Software zu abstrahieren, indem sozusagen viele Einstellungen erstmal im Hintergrund passieren und nur bei Bedarf verändert werden müssen. Und auch auf GitHub so Schritt-für-Schritt-Anleitungen sozusagen zu zeigen. Ein bisschen eigentlich wirklich das Ziel, dass auch Schüler, hatten so ein bisschen die technikinteressierte Schüler oder im Prinzip auch in der Lage sein sollten, das Ding möglichst schnell zum Laufen zu kriegen. Im Hintergrund war da auch nochmal die Vertratung, die dort, also im Vergleich zu dem, wie das normalerweise Plastic Logic macht, ein Stück weit reduziert ist. Ja. Open Source war auch ein wichtiger Gedanke bei dem Ganzen. Ich denke einfach, dass wenn da mehrere Leute zum Beispiel an der Software arbeiten, dass am Ende was Besseres rauskommt. Also genau das war eigentlich auch der Fall. Die erste Version hatte ich sozusagen angefangen zu schreiben. Ich bin jetzt aber kein besonders begabter Programmierer. Ich habe es sozusagen erstmal generell funktional gemacht und das dann halt in ein, zwei Foren vorgestellt. Und dort gab es dann Leute, denen ich das auch zugeschickt hatte und die dann sozusagen in relativ kurzer Zeit den Code nochmal deutlich verbessern konnten und im Ergebnis es einen schnelleren Source Code und auch einen kürzeren Source Code eigentlich gab. Und ich denke oder ich hoffe, dass es auch in Zukunft vielleicht noch so weitergeht. Ja, Erfahrung sammeln ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich denke auch, dass da die Maker, Bastler, Studenten, Schüler, Community da vielleicht auch ganz andere Ideen hat, die jetzt so typische Firmen vielleicht nicht haben und vielleicht auch andere Sachen ausprobieren. Das ist also auch eine Hoffnung aus dem Ganzen, dass da vielleicht noch Folgeprojekte entstehen, an die wir vielleicht heute noch gar nicht gedacht haben. Ja, so wie das aufgesetzt war, war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht dazu führen wird, dass man jetzt unglaublich reich mit dem Ganzen wird. Also es war von Anfang an eigentlich klar, dass das plus minus null Summenspiel ist und es also, wie gesagt, mehr um mehr Einsetzbarkeit und mehr Erfahrung geht. Genau, dann war die Frage, welche Crowdfunding-Plattform nehmen wir jetzt? Also ein bisschen haben wir uns informiert über Kickstarter, Indiegogo und Crowdsupply. Am Ende ist es Crowdsupply geworden. Hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, also kann man wirklich nur empfehlen. Warum Crowdsupply? Einerseits sprach dafür, dass die Plattform sehr hardware-fokussiert ist. Also die Kampagnen, die dort laufen, sind eigentlich genau solche Bastelprojekte, sage ich mal, rund um Arduino oder Laptop, Open Source. Das ist so das Universum, was genau dort läuft auf der Plattform. Dann fand ich auch sehr vorteilhaft, dass man im Prinzip einen Betreuer bekommt, einen Mentor. Also es war ja auch für uns Neuland, wir haben es auch noch nie gemacht. Und das funktioniert so, dass man sich quasi auf der Webseite erstmal mit seiner Idee vorstellt, so eine Art Bewerbung durchführt, bei denen sie sich auch vorbehalten hat, Projekte abzulehnen. Aber in dem Moment, wo die Zusage erfolgt, bekommt man dann einen Partner sozusagen, mit dem man dann die nächsten Schritte begeht. Und am Ende ist sozusagen dieses ganze Ding, Kampagne fahren, wird dann zackt in so kleine Teilaufgaben. Was geht da so los? Denk dir einen prägnanten Titel aus und mach mal ein paar schöne Fotos und mach dann mal ein Video und so weiter. Das sind also immer so Schritt für Schritt, handelt man sich sozusagen gemeinsam dadurch. Und das geht eigentlich bis heute. Ich habe mal geschaut, also wir haben jetzt 240 E-Mail-Konversationen jetzt insgesamt gehabt. Also man kennt sich dann schon recht gut sozusagen am Ende von so einem Projekt. Die Plattform wirbt dann damit, oder es ist so ein bisschen der Anspruch, dass halt durch dieses geführte Kampagnensystem die Erfolgsrate insgesamt etwas höher auch ist als im Vergleich zu Kickstarter. Noch ein Argument von dieser Seite ist, dass die Möglichkeit bieten, dass man im Prinzip nach so einer Kampagne eigentlich nahtlos die Seite in den Webshop quasi umwandeln kann oder dort umgewandelt wird. Das heißt, wenn man vorhat, hinterher eigentlich nahtlos, ja.
Dürfen wir Zwischenfragen stellen?
Ja,
ich glaube, es ist hinterher besser mit dem Mikro.
Ist okay, ja.
Da müsste dir jemand jetzt ein Mikro bringen. Dich hört man aber nicht auf der Aufnahme, egal wie laut du sprichst. Also es ist vielleicht besser, wenn wir es am Ende machen und ein Saalmikro haben, wenn es okay ist.
Ja. Genau, also die auch die gesamte Abwicklung, Zahlungsabwicklung und Versand, Paket, Scheindrucken, das besteht auch die Möglichkeit, das weiter über die Seite dann zu machen. Ja, nochmal ein Wort zum zeitlichen Rahmen. Also grob ein Jahr oder ein reichliches Jahr. Im März ging es also los, dass wir die Bewerbung auf der Seite gestartet haben. Das in dem ersten Schritt macht man dann eine sogenannte Pre-Launch-Seite, so eine Kurzzusammenfassung von dem Projekt, bei dem man auch die Möglichkeit hat, dann schon mal Besucherzahlen, also man kriegt schon erstes Feedback dadurch. Man sieht, man bekommt die E-Mail, Abonnenten für Leute, die sich sozusagen Interesse an dem Projekt haben, die können sich dort ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und man sieht auch die Besucherzahlen. Das heißt, man kriegt schon mal ein Gefühl, interessiert es gar keinen oder interessiert es halt ein paar Leute. Genau, und einen Monat später haben wir dann die Kampagne gestartet, im Mai, und jetzt im August ist das sozusagen in den Webshop gegangen. Ja, jetzt soll es ja um Hardware gehen. Jetzt sage ich mal, wie der Zustand dann war, als eigentlich die Kampagne schon losging. Also ihr seht hier so ein paar Leiterplatten. Das war eine erste Version, mit denen ich angefangen hatte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt kein Hardware-Ingenieur bin, sondern ich habe halt angefangen damit, das mit möglichst gutem Layout zu machen. Hat soweit auch funktioniert, hat sich dann aber herausgestellt, ist halt für Stückzahlen größer 5 schwierig umzusetzen. Warum, werden wir dann von Markus noch ein bisschen im Detail hören. Auch die Software war so, dass sie ein Stück weit funktioniert hat, aber es war auf jeden Fall noch nicht in einem Zustand, den man guten Gewissens sozusagen weitergeben möchte, war auch nicht gut dokumentiert. Ja. Das würde man, wenn man sowas mal wieder macht oder falls jemand von euch das mal vorhat, also im Idealfall möchte man das eigentlich im Moment, wo die Kampagne startet, eigentlich schon technisch halt keine Arbeit mehr machen müssen. Das war jetzt hier halt nicht so. Also wir hatten noch eine ganze Menge an Hausaufgaben eigentlich zu machen. Ja, hier sieht man nochmal exemplarisch ein Foto von der Foto-Video-Session. Also das lief dann professionell in der Küche ab an einem Abend. Ja, hat man so die Idee, quasi so einen 360-Grad-Shot von dem Pecorino zu machen. Ihr seht, dass das hier quasi ein Schallplattenspieler, auf dem das läuft, und halt die Kamera, die das filmt. Genau. Also alles hochprofessionell. Hat man dann auch ein bisschen Unterstützung von dem Helfer. Ja, nochmal ein letztes Wort zum Marketing. Ja, wie ich schon sagte, Am Anfang hatte ich da relativ viel die Idee in Foren vorgestellt und da das Feedback eingesammelt und hatte auch 2, 3 Prototypen dann verschickt an Leute, um einfach auch von denen quasi Feedback, schnelles Feedback zu bekommen. Das lief am Anfang eigentlich sehr gut. Ansonsten gab es dann von CrowdSupply halt ein Stück Traffic. Also in dem Moment, wo die Kampagne startet, spätestens ist man dann auf der Startseite von CrowdSupply und hat quasi von Haus aus schon mal relativ viele Besucher, die, ob die das Projekt interessiert oder nicht, erstmal das Projekt überhaupt sehen. Also das ist halt so ein bisschen, wie sich herausgestellt hat, dann das Thema für so ein Projekt, was am Ende ja eine Nische wirklich ist, eine Nischenanwendung oder eine Nische in der Nische, dass man einfach Leute überhaupt findet, die sich dafür interessieren können. Das lief dann so, als bei CrowdSupply das gestartet ist, gab es eine ganze Reihe von so News-Seiten und Online-Portalen, die im Prinzip das auch mehr oder weniger ungefragt verteilt haben. Also das war dann auch für uns überraschend. Es gab dann immer so kurze Artikel, wo eigentlich nur aus der Seite das rauskopiert war oder kurz geschrieben. Hatte jetzt auch keinen besonders großen Impact. An einem Punkt war es dann so, dass das hat uns auch sehr geholfen, dieses deutsche Make-Magazin halt auch an dem Punkt aufmerksam geworden ist auf die Kampagne. Und dort unter Heise haben die eine Rubrik, wo dann 1, 2 Tage das auf Heise beworben wurde oder berichtet wurde über die Kampagne. Und das hatte dann mit einem Schlag eigentlich die Besucherzahl und auch die Kaufzahl vervielfacht. Also das war rückblickend ein großer Glücksfall. Müsste man beim nächsten Mal auch anders machen. Sagt man da noch mal was dazu. Ja, wir haben dann auch angefangen, über Twitter das Ganze zu begleiten, unsere Zwischenschritte und Beispielprojekte über Twitter zu kommunizieren. Das hatte auch, mittelmäßigen Effekt auf die Besucherzahlen am Ende. Aber wofür es eigentlich sehr gut funktioniert hat, war also ein bisschen herauszufinden, rückblickend, welche Themen sind interessant, welche Themen sind nicht so interessant. Also da gab es hier exemplarisch eins, wo wir sozusagen so ein Display mal mit dem Arduino MKR Fox verbunden haben, der ja auch so ein Connected Microcontroller ist, der mit 2 AA-Batterien sehr lange laufen kann. Und das war jetzt hier mal ein Beispiel, was auf großes Feedback gestoßen ist und uns dann auch ein Stück weit geholfen hat, in der Richtung das Thema einfach weiterzuführen. Genau. Ansonsten haben wir versucht, bei Hackaday und Hackster.io auch quasi den Prozess der letzten Monate zu beschreiben. Also wer da Interesse hat, kann sich das auch gerne mal anschauen. Genau. Jetzt bin ich mit meinem ersten Teil fertig. Wir würden jetzt zum zweiten Teil kommen, die Hardware-Seite. Und damit würde ich an Markus übergeben.
Also ich möchte mal kurz erzählen, was haben wir überhaupt verkauft am Ende über die Kampagne. Wir hatten mehrere Varianten, die Leute konnten verschiedene Sachen backen. Die konnten zum einen, was man auf der ganz rechten Seite sieht, ein Treibermodul kaufen, wo die minimale Elektronik drauf ist. Zusätzlich haben wir noch einen Beschleunigungssensor draufgemacht, um eine Art Touchscreen oder Tab-Feature einzubauen. Man konnte das aber auch schöner verpackt in einem Breakout-Board, was man in der Mitte sieht, oder auf der anderen Seite außen auf dem Shield für den Particle-Photon kaufen. Das nur mal kurz zum Verständnis über das, worüber ich jetzt reden werde. Weil der Punkt, um den es jetzt geht, ungefähr eine Woche vor der Kampagne ging es darum, können wir überhaupt das so bewältigen, dass wir von den 5 Stück, die wir gerade handgelötet in der Hand haben, können wir das so unser Prozess so anpassen, dass wir auch 150 Stück machen können. Der Ausgangspunkt ist also, wir haben eine Schaltung, die, kann ich ruhig zugeben, im Wesentlichen, wo da nicht viel Hexenwerk dabei ist, das ist im Wesentlichen das Referenzdesign vom Displayhersteller. Robert hat es vorhin gesagt, der Displayhersteller ist gerade zufällig auch noch unser beider Arbeitgeber, aber hier möchte ich auch nochmal deutlich sagen, dieses Projekt ist quasi in unserer Freizeit passiert. Auch alle Ressourcen, auf die wir dabei zugegriffen haben, zum Beispiel das Referenzdesign, sind genauso für jeden anderen auch theoretisch frei zugänglich gewesen. Wir hatten also diese Referenzschaltung mit den empfohlenen Bauteilen vom Hersteller, haben daraus ein Layout gemacht, haben daraus uns Leiterplatten herstellen lassen, haben Prototypen handgelötet und hatten davon dann eine Handvoll in der Hand, womit wir auch die Bilder und die Videos zum Beispiel fürs Marketing und für die Kampagne machen konnten. Und der Teil, der jetzt kommt, nach der Prototypenphase, der auch weniger glamourös ist, weil man nicht so schnell so schöne Ergebnisse sieht, ist der Teil Design for Manufacturing, wo es genau darum geht, kann ich meine 5 Prototypen, skaliert das, kann ich das so kostengünstig schnell in großen Stückzahlen auch herstellen lassen. Und das Erste, was man da macht, man guckt sich die Bauteile an, die man da auf seinen Prototypen hat. Beim Referenzdesign ist es normalerweise so, da suchen sich die Hersteller möglichst robuste Bauteile aus, damit sie genau wissen, das funktioniert über einen großen Parameterraum. Das ist nicht unbedingt auf spezielle Applikationen zugeschnitten, sondern generell, das ist der Holzhammer, der quasi alles erschlägt und auch entsprechend teuer. Und jetzt war es, wir wollten natürlich Kosten sparen, also ging es darum, wir mussten jetzt auswählen, welche Bauelemente kann man gegen andere austauschen, die für unseren Zweck ihre Aufgabe genauso gut erfüllen, aber vielleicht weniger kosten. Ich möchte es mal am Beispiel zeigen. Und zwar ist da ein N-Kanal-Transistor drauf. Ich habe jetzt hier mal ein paar Screenshots gemacht vom Elektronikdistributor Mauser. Das ist der Transistor, der vom Hersteller empfohlen wurde. Und das ist die Preisstückelung dabei. Wir haben uns vor allem den Bereich angeguckt um die 100, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir schon mindestens 100 Stück verkaufen müssen, damit unsere Kampagne überhaupt erfolgreich wird. Es aber wohl weniger als 500 sein werden, weil so größenwahnsinnig waren wir dann nicht, dass wir dachten, unser Produkt haut so dermaßen rein, dass wir da tausender Stückzahlen verkaufen. Für die von euch, die jetzt vielleicht sich ein bisschen weniger mit Hardware auskennen oder da in dem Bereich arbeiten, will ich nochmal vielleicht kurz erklären, warum es überhaupt diese Preisstückelungen gibt. Die hat man eigentlich so im privaten Bereich, wenn man beispielsweise beim Mediamarkt einkaufen geht, eigentlich nicht. Das liegt daran, dass die elektronischen Bauelemente, zum Beispiel der Transistor, wenn sie vom Transistorhersteller fertig hergestellt sind, werden sie in solche Rollen verpackt. Auf diesen Rollen ist, da könnt ihr unten sehen, ein Plastikband und in dieses Plastikband eingelassen sind die einzelnen Transistoren. Wenn ich jetzt bei dem Distributor 3 Transistoren bestelle, dann geht also ein Mitarbeiter da los, geht ins Lager, zieht sich so eine Rolle aus dem Regal, zählt meine 3 Transistoren ab, schneidet die ab, dann hat er so einen kleinen Gurtabschnitt, den macht er in Tütchen, das Tütchen wird bedruckt, das kommt alles in mein großes Paket und das ist alles eine ganze Menge manueller Arbeit, einfach nur für 3 Transistoren und genau die Arbeit muss ich auch mitbezahlen. Wenn ich jetzt 100 Stück habe, dann muss genau dieselbe Arbeit gemacht werden, allerdings die Arbeitskosten teilen sich jetzt auf 100 Stück auf, statt vorher auf 3. Und wenn ich am Ende also volle Rollen bestelle und keiner mehr extra abzählen, abschneiden muss, dann kriege ich eigentlich die besten Preise. So, das nur kurz zur Preisgestaltung. Wir haben uns dann also angeguckt, was können wir alternativ für einen Transistor nehmen. Da haben wir den von der Firma Infineon genommen. Und da gucken wir uns mal die Preise an im 100er-Segment. Und da sehen wir schon, alleine bei diesem einen Bauteil sparen wir über die Hälfte im Vergleich zum alten Bauteil. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein Extremfall. Bei den anderen Bauteilen ist es aber ähnlich. Also da ist durchaus, wenn man sich da 2-3 Stunden hinsetzt und mal bei diesen Elektronikdistributoren durch die Filterlisten durchguckt und da, wenn man genau weiß, was seine Anforderungen sind, kann man da viel Geld sparen. Und genau diese Bauteilauswahl haben wir dann in einer Stückliste. Man sagt im Fachjargon Bill of Materials oder BOM. Da haben wir das dann alles dokumentiert. Da gibt es schöne Online-Tools für. Zum Beispiel haben wir hier Octopart benutzt. Und was man da machen kann, man sieht es auf der linken Seite, da haben wir die Herstellerteilenummern aller Bauteile eingegeben und wir geben dann dem Tool an, bei welchen Distributoren möchten wir gerne einkaufen. Und das Tool guckt dann über die API der Distributoren nach, welche Preise werden da in den Stückzahlen abgefordert und macht mir dann eine Einkaufsliste, wo kriege ich für das Bauteil den besten Preis. Vor allem interessant ist jetzt die rechte obere Ecke, da habe ich dann eingegeben, wir haben eine Batchgröße von 100 und der rechnet mir dann aus, die Komponenten, die dann auf die Leiterplatte draufkommen, kosten, wenn du 100 Stück von allen hast, kosten dich $3.17. Wir haben dann mit den neuen Bauteilen unser Layout angepasst. Da gab es minimale Änderungen, haben das dann an eine Leiterplattenhersteller in China geschickt, weil da sind die Preise nun mal bekanntlich für Elektronik am besten. Wir haben dann wollten dann damit mit den neuen Leiterplatten, wollten wir eine Art Generalprobe machen. Wir wollten also gucken, schaffen wir es jetzt nicht mehr, die Bauteile handzulöten, sondern mit einem Lötofen das vielleicht am Ende selber zu machen. Leiterplattenherstellung, das dauert ein paar Tage und in der Zwischenzeit mussten wir uns aber überlegen, wie testen wir denn das Ganze. Das ist auch eine Sache, worüber man im Prototypenbereich gar nicht nachdenkt. Man hat da eine Handvoll, 5 Stück zum Beispiel in der Hand und kann da ruhig jedes einzelne nehmen, kann da was dran löten, kann da Kabel dran stecken und kann das ausprobieren. Wenn es jetzt aber darum geht, wir haben nicht mehr 5 Stück, sondern wir haben 200 Stück in der Hand, dann müssen wir uns ein Konzept überlegen, wie kriegen wir das schnell getestet. Wir können da nicht überall was dran löten, weil das finden vielleicht unsere Bäcker nicht so toll, wenn das auf dem Bild schön mit goldenen Kontaktflächen aussieht, bei uns aber alles mit Lotpaste schon vollgeschmiert ist. Also haben wir uns zum Test eine Vorrichtung gebaut. Das ist eigentlich ganz simpel, dass die besteht aus einer Lochrasterplatine. Dann haben wir da ein Particle Photon als Mikrocontroller draufgepackt, wo am Ende dann unsere Testsoftware auch drauflaufen soll. Wir haben dann noch einen Taster und eine LED drauf, quasi das Minimal-IO, was man sich so im Hardware-Bereich vorstellen kann. Und dann, um den elektrischen Kontakt zu unseren Modulen herzustellen, haben wir Federkontaktstifte oder Pogo-Pins eingekauft. Da haben wir dann eine Prototypenplatine genommen, die man jetzt da am äußeren Rand sieht. Die haben wir quasi geopfert, um eine Vorlage zu haben, wo müssen diese Pogo-Pins sein, gleichzeitig auch als Führung, weil das relativ spannend ist, die Pins auch gerade einzulöten, damit sie halt schön Kontakt nach oben machen. Und auf der Rückseite haben wir das dann alles frei verdrahtet. Also das ist mal so ein Nachmittag Arbeit und dann hat man sich eigentlich sowas dann gebaut, was man auch dann super haben wir. Am Ende haben wir unsere finalen Tests damit gemacht und das funktioniert bis heute noch genauso. Am Ende soll das dann, der Test soll dann effektiv so aussehen. Also auf der rechten Seite sieht man jetzt meine Hand, wie ich da das Modul da drauf drücke. Die Federkontaktstifte machen den Kontakt nach oben durch. Ich drücke da auf den Taster. Der Mikrocontroller triggert ein Build-Update und jetzt weiß ich, alles klar, das Display und die Elektronik, die funktionieren beide zusammen und ich sehe, da passiert was. In der Zwischenzeit war unsere Leiterplatten für einen Pilotlauf angekommen. Wenn man Leiterplatten in größeren Stückzahlen verarbeitet, dann bestellt man die in sogenannten Nutzen. Das sieht dann so aus, das sind Leiterplattenverbünde. In dem Fall haben wir jetzt 10 Stück auf eine große Leiterplatte gebracht. Das macht man, damit man eben diese 10 Stück immer gleichzeitig handeln und bearbeiten kann. Das macht sich viel besser, als wenn man immer nur eine nimmt. Wir sind jetzt also vom Handlöten hin zum sogenannten Reflow-Löten gegangen. Das macht man mit einem Ofen, da zeige ich gleich noch was. Und zwar hat man da nicht so ein Lot, wie man das sonst aus dem Bastelbereich kennt, dass es auf einer Rolle als Draht aufgewickelt ist, sondern es ist eine Paste, eine zähflüssige. Die kann man dann in einem Siebdruckverfahren auf die Leiterplatten draufdrucken und hat dann genau an den Stellen, wo später die Bauteile draufgelötet werden sollen, hat man dann die Bauteile. In der Industrie wird es dann normalerweise so gemacht, dass die Bauteile danach von Automaten draufgepackt werden und da auf solchen Automaten hatten wir keinen Zugriff, deswegen haben wir die selber mit Pinzetten draufgesetzt. Das ist eine relativ mühselige Arbeit, ist auch sehr, ja, da muss man auch sehr risikofreudig für sein, weil wenn man da keine ruhige Hand hat, kann es passieren, dass man Bauteile, die man schon draufgesetzt hat, wieder runterreißt. So ist es uns auch tatsächlich passiert. Im schlechtesten Fall versaut man die Leiterplatte damit und kann gar nicht mehr weitermachen. Im besten Fall hat man einfach noch mehr Arbeit. Bei uns war es zumindest ein Mittelding dazwischen. Also man sieht jetzt hier den Ofen, wo unsere Leiterplatten drin sind. Und wer genau hingucken kann, der sieht, dass auf einer Leiterplatte kein weißer Connector mit drauf ist. Das war genau eine davon, die wir versaut haben. Wir haben für die 9 Leiterplatten, die wir am Ende da verarbeitet haben, haben wir 2 Stunden gebraucht und an der Stelle haben wir ganz klar gesehen, das skaliert nicht. Wir müssen mindestens 150 Stück verkaufen, damit unsere Kampagne erfolgreich ist und so viel Arbeitszeit wollten wir dann doch nicht drauf verwenden, alleine fürs Löten, mit einer Ausbeute von nur 90%, das ist auch nicht relativ viel in dem Bereich. Die Arbeitszeit haben wir einfach nicht. Das können wir zu zweit nicht stemmen, gerade weil auch noch andere Arbeitsschritte am Ende dafür notwendig sind. Das war also das Erste, was wir aus dem Pilotlauf gelernt haben. Das andere war, wir hatten ja nun neue Bauteile, ein bisschen neues Layout. Wir wollten wissen, funktioniert das alles trotzdem? Können wir jetzt den Prozess einfrieren und müssen nur noch auf den Knopf drücken und sagen, so jetzt bitte in großen Stückzahlen bestellen? Und das war natürlich nicht so. Es hat am Anfang, wir haben unsere 9 Leiterplatten rausgekriegt, die haben am Anfang nicht funktioniert, das war ein sehr ernüchterndes Erlebnis. Wir sind dann auf Fehlersuche gegangen, der Fehler war zum Glück relativ schnell gefunden und gehoben. Ich habe im Layout das Display-Pinout gespiegelt und man kann das Display jetzt nicht mehr mit dem Gesicht nach oben, sondern mit dem Gesicht nach unten einlegen. Und wenn man so eine Fingerakrobatik macht, wie ich da jetzt in dem Video, kann man dann das Display einmal um die Leiterplatte rundherum biegen und dann sieht man, dass es doch funktioniert. Mit dem Fehler haben wir eigentlich Glück gehabt, weil der relativ schnell gefunden und behoben war und wir hatten innerhalb von einem Tag ein neues Layout, haben das rausgeschickt, wussten ja, alles andere funktioniert. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt schon in Woche 2 von unserer Kampagne und wenn wir da auf wirklich einen ernsthaften, grundlegenderen Fehler gestoßen wären, hätten wir vielleicht mit unserer Lieferzeit ernste Probleme bekommen. Nur nochmal zum Überblick, die Lieferzeit war nämlich, glaube ich, einen Monat oder 6 Wochen? 6 Wochen ungefähr nach Kampagnenende festgelegt. Und wenn man tatsächlich Atome durch die Welt verschiffen will und nicht nur Software, dann ist 6 Wochen nicht viel Zeit. Okay, wir wussten jetzt also, wir wollen es nicht per Hand machen, also suchen wir uns einen externen Lohnbestücker. Das sind eben Fabriken, die sowas automatisiert machen, schnell, relativ günstig und überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was wir da getan haben. Der Leiterplattenhersteller, bei dem wir in China waren, hat glücklicherweise auch noch einen Bestückungsservice angeboten. Das heißt, wir konnten da eine sogenannte Turnkey-Solution oder ein schlüsselfertiges Produkt bestellen. Das sieht dann so aus, dass der Hersteller die Bauteile einkauft und auch die Leiterplatten einkauft und wir quasi nur die Daten hinschicken. Alternativ könnte man auch noch die elektronischen Bauteile einfach dorthin schicken. Wir waren aber der Meinung, dass die in China wahrscheinlich besseren Zugriff auf Elektronik haben als wir hier in Europa und das hat sich auch bewahrheitet. Man schickt dann nämlich zur Angebotserstellung eine Tabelle hin, das ist ähnlich der BOM, die ich vorhin gezeigt hatte. Die linke Seite ist von uns, wir definieren also, welche Bauteile haben wir, von welchem Hersteller, mit welcher Herstellerteilenummer. Interessanter ist für euch, wenn ihr nach China gehen wollt oder dahin, vielleicht der untere Teil. Bei solchen Bauelementen wie Widerständen oder Kondensatoren gibt man nämlich normalerweise nicht den Hersteller an. Die Kondensatorenhersteller, die ich persönlich bisher getroffen habe, die sehen das durchaus anders und meinen, dass genau ihr Produkt das allerbeste ist. Wenn man aber für einen, sag mal, Wald- und Wiesenkondensator, der ein bisschen Spannung zwischenhalten soll, kann man da wirklich jeden nehmen. Man muss da einfach nur definieren, welche Werte soll der haben, also welche Größe, welche Kapazität, welche Spannungsfestigkeit, welche Materialeigenschaften. Das ist das alles, was ihr im rechten unteren Teil der Tabelle seht. Und dann stellen wir dem Lohnbestücker frei, nehmt das, was ihr sowieso schon da habt, was ihr in Größenordnung einkauft oder nehmt den Hersteller, der euch am liebsten ist, der euch den besten Preis machen kann. Und dann geht der Lohnbestücker los und guckt sich unsere Bauteile an und guckt, für welche Preise kann er das einkaufen und wie reicht er uns das weiter. Das ist die rechte Seite, die hat er für uns ausgefüllt. Wir haben uns einmal für 25 Stück und einmal für 100 Stück Preise machen lassen. Und da habe ich auch was gelernt, eine Sache, womit ich persönlich nicht gerechnet hatte. Und zwar, wir gucken jetzt auf den Teil. Für 100 Stück nur der Komponentenpreis, $1,90. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Zahl von vorhin erinnert. Wenn wir es selbst getan hätten, hätten wir $3,17 bezahlt. Da muss ich auch erstmal schwer, hat mich natürlich gefreut, weil wir haben vorher immer mit $3,17 gerechnet und in China kann man anscheinend ähnlich wie bei uns mit Gummibärchen, ihr kennt es vielleicht, wo man da in den Laden geht und dann mit Schaufeln das, die Gummibärchen rausholt und nach Gewicht bezahlt, ähnlich ist das mit in China anscheinend mit Elektronik. Also die können Preise erreichen, von denen wir hier eigentlich nur träumen können. Und das hat uns dann am Ende in unserer gesamten Kalkulation eigentlich doch gut geholfen. Robert hat zwar gesagt, wir wollen damit keinen Gewinn machen, aber der Verlust, der sollte allerdings auch eingegrenzt werden. Okay, wir hatten also entschieden, die Module, die lassen wir extern bestücken. Und dann, als die Kampagne zu Ende war, wir haben die Kampagne mit 110% erfolgreich beendet, hatten ungefähr, musst du mir helfen, 170 Stück verkauft. Ungefähr die Größenordnung und jetzt ging es dran, jetzt hatten wir plötzlich Geld bekommen, jetzt müssen wir das Geld aber auch erstmal wieder ausgeben und Sachen einkaufen. Und zwar haben wir die Module eingekauft, was ich gerade erzählt hatte, wir hatten Displays natürlich eingekauft, wir hatten Leiterplatten eingekauft, das war am Ende für die Shields und für die Module, die haben wir dann noch per Hand für die Shields und für die Breakout-Boards und Steckverbinder. Die Shields und Breakout-Boards, die sehen dann so aus, dass da so ein Modul hinten mit drauf gelötet ist. Das heißt also, quasi unser Herzstück in allen von den 3 Varianten immer mit drin war. Wir haben außerdem noch diese Particle Photons als Mikrocontroller eingekauft, weil wir angeboten hatten, dass man sich auch ein Komplettset kaufen kann. Wer also jetzt nicht unbedingt den Mikrocontroller zu Hause hat, dem wollten wir es jetzt nicht schwerer als nötig machen. Und dann am Ende ging es los, als wenn alles da hatten, mussten wir auch noch selber Hand anlegen. Also wir konnten da leider nicht unsere ganze Produktion outsourcen. Wir mussten also, das hatte ich gerade nicht erwähnt, wir haben außerdem noch, was man in der rechten oberen Ecke sieht, solche kleinen Kleberahmen gekauft, die wir am Ende auf die Displays gemacht haben, dass einfach ein bisschen hübscher aussieht. Dann mussten wir eben die ganzen Module, die 200 Stück, die wir bestellt hatten, und die kamen, mussten wir testen mit unserer Testvorrichtung.
Dabei haben wir von den 200 waren, glaube ich, 2 nicht funktional, was jetzt eine Ausbeute von 99% ist, was in gegenüber den 90%, die wir erreicht haben, ja doch eine Größenordnung besser ist. Wir haben die Breakout-Boards und Shields gelötet, also die Steckverbinder und die Module drauf, haben unsere Displays mit den Frontcovers beklebt und haben am Ende einen finalen Test gemacht, um nochmal zu gucken, ob wir in unserem, ob wir nichts kaputt gemacht haben, ob wir vielleicht ein bisschen zu heftig geklebt haben. Und haben am Ende für jeden einzelnen Bäcker das noch individualisiert. Das war ein Tipp von CrowdSupply, die meinten zu uns, macht euch doch Gedanken, wie ihr die Unboxing-Experience für eure Bäcker toll hinkriegen könnt. Und dadurch, dass wir ein Display hatten, auf dem wir beliebige Sachen darstellen können, haben wir uns gedacht, wir machen einfach den Namen vom Bäcker drauf. Wir hatten ja eine Liste, wir wussten, wie die Leute heißen. Und wenn Hans Müller ein Display bestellt hat, dann haben wir draufgeschrieben, Hans Müller, thank you for having made Paperino possible. Und da haben wir zumindest 1-2 Leute, haben sich auf Twitter dann zurückgemeldet, die sich schon darüber gefreut haben, dass sie dann beim Auspacken ihren Namen draufstehen hatten. Am Ende haben wir noch alles in ein großes Paket verpackt und zu CrowdSupply geschickt. Und das ist vielleicht eine Sache, die man auch nochmal ganz klar vorheben muss. Gerade der allerletzte Punkt, der Versand, an den denken viele bei Crowdfunding-Projekten nicht. Wir hatten zum Glück CrowdSupply als Partner, das heißt, wir konnten ein großes Paket dahin schicken und die haben das dann in 150, 170 einzelnen Paketen an unsere Unterstützer geschickt. Das wäre für uns nochmal ein Riesenaufwand gewesen, aus dieser Liste von den 170 Leuten Shipping-Labels zu drucken, 170 Pakete zu packen, das alles zur Post zu bringen. Zumal wir auch bestimmt nicht die besten Preise bekommen hätten bei der Post, im Gegensatz zu Firmen, die da eben Business-Accounts haben. Und das ist, das Wissen hatten wir uns zum Glück vorher angelesen, also dieses Fulfillment, wie man das dann nennt, das ist ein Teil, an dem sich viele Hardware-Projekte am Ende den letzten Meter vom Schluss quasi noch tot machen. Das mussten wir zum Glück nicht. Obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen so klingt, haben wir aber auch nicht alles ganz optimal gemacht. Also was haben wir gelernt aus der ganzen Geschichte? Was waren unsere Fehler? Marketing über etablierte Medien. Wir dachten, wir haben das Online-Marketing komplett unterschätzt. Wir haben gedacht, wir schicken da 2-mal am Tag eine Nachricht auf Twitter und dann wird das alles ein Selbstläufer. Und das war völlig unterschätzt. Also wir haben das dann mit Twitter zwar gemacht, aber da kamen allein dadurch so wenige Leute auf unserer Seite, dass es sich eigentlich kaum gelohnt hat. Und was sich aber gelohnt hat, das war, als das Make-Magazin auf uns aufmerksam wurde und einen redaktionellen Artikel gemacht hat. Und am Ende wussten wir auch nicht, warum wir einfach nicht die Magazine selber angeschrieben haben und gesagt haben, hier, guckt mal, wir haben da was, wollt ihr nicht was über uns schreiben? Tatsächlich haben wir nämlich rausgefunden, die freuen sich, wenn man kommt und denen was bringt, weil die müssen auch irgendwo ihre Webseiten oder ihre Papiermagazine ausfüllen. Der Name Paperino, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ist ein bisschen schwierig. Es soll ja ein zusammengesetztes Wort aus Paper und Arduino sein. Fällt einem von euch ein, warum das ein schwieriger Begriff sein könnte? Ja? Bitte? Ich hatte dich jetzt akustisch nicht verstanden. Also nee, nicht vom Paper und nee. Und zwar, das hätten wir allerdings durch Google-Recherche auch schnell merken können. Donald Duck heißt im Italienischen Paperino. Dadurch haben wir jetzt aus Marketing-Sicht natürlich ein Problem, weil wenn man nach Paperino googelt, findet man zuerst Sachen über Donald Duck. Und selbst wenn wir es jetzt schaffen, aus irgendeinem Grund die Donald Duck mal in Google zu überholen, dann wird Walt Disney da nicht besonders glücklich drüber sein und dann vielleicht zu uns kommen und uns fragen, ob wir nicht vielleicht unseren Namen gerne ändern möchten. Technische Arbeit während der Kampagne, das war eins, was wir gelernt haben, ist riskant. Das ist genau das. Wir wollten eigentlich einen Probedurchlauf machen. Eigentlich waren wir uns sicher, da wird nichts mehr passieren. Das ist jetzt alles super. Und am Ende mussten wir doch nochmal neue Arbeit reinstecken. Wir hätten die Zeit lieber auf Online-Marketing verwandt. Und das geht auch mit dem nächsten Punkt überein. Wir hatten eine relativ knappe Zeitleiste. Also wir haben, glaube ich, die 6 oder 4 Wochen nach der Kampagne als Liefertermin angegeben und konnten sogar eine Woche vorher verschicken. Und das, muss ich sagen, konnten wir aber auch nur, weil wir viel Glück hatten. Das heißt, wir hatten mit keinem einzigen Zulieferer, ihr habt ja gesehen, dass wir viele verschiedene Sachen eingekauft haben, wir hatten mit keinem einzigen Zulieferer Probleme. Alle haben pünktlich, manche sogar überpünktlich geliefert. Und wenn dann nur eine Sache passiert wäre, hätten wir unseren Termin nicht mehr halten können. Und sollten wir wieder sowas tun, werden wir auf jeden Fall einen zusätzlichen Monat als Puffer einbauen. Das heißt also, wir überlegen uns, welchen Liefertermin ist realistisch zu machen. Wir rechnen plus einen Monat und wenn wir es übererfüllen, dann freuen sich die Leute, dann ärgert sich keiner. Wenn wir allerdings den Termin reißen, dann, wie das bei so vielen Hardware-Projekten gerade in dem Bereich passiert, dann ärgern sich eben die Leute. Das Feedback der Bäcker, was wir am häufigsten gehört haben, ist, das Display ist zu klein. Wo ich erstmal sagen muss, das ist ein super Feedback, weil das heißt, wir haben alles andere anscheinend gut genug gemacht. Und für die Größe des Displays haben wir uns so entschieden, weil wir gucken mussten, welches bekommen wir denn zu vernünftigen Preisen, sodass das und zu einem vernünftigen Arbeitsaufwand, den wir rundherum machen müssen. Und da werden wir dann mal sehen, ob wir vielleicht in Zukunft auch an größere rankommen. Aber das ist erstmal so viel dazu. So, dann kommen wir jetzt zum Ende. Wen das jetzt noch weiter im Detail interessiert, wir haben eine GitHub-Seite, wo man sich das angucken kann. Von da aus kommt man auch auf unsere anderen Seiten, bei Hackaday.io zum Beispiel. Wir haben einen Twitter-Account, da ist in letzter Zeit nach der Kampagne nicht viel passiert, aber vielleicht machen wir in nächster Zeit wieder was. Wir waren außerdem in der letzten Ausgabe des Pentacasts zu Gast und reden da vor allem weniger über den organisatorischen Teil, so wie der Vortrag heute sein sollte, sondern wir reden vor allem über den technischen Hintergrund. So, und damit kommen wir schon zum Schluss. Wir haben noch bis Halbzeit, oder? Die Abschluss, ja? Okay, ich würde gerne mal, ihr habt noch eine Minute was dazwischen machen, und zwar, ihr habt ja vorhin das GIF gesehen von dem Plattenteller und dem Paperino, wie sich darauf dreht, und ich würde euch gerne mal das in unser Image-Video zeigen, weil da ist doch eine ganze Menge Arbeit reingegangen und das wäre ja schade, wenn man es nicht sehen würde. Es geht nur eine Minute, ihr könnt euch in der Zwischenzeit Fragen überlegen und ihr kriegt vielleicht einen besseren Eindruck davon, wie unser Produkt überhaupt aussieht. Das ist jetzt die Plattenteller-Einstellung. So, das war auch relativ spannend, wenn man eben live unter quasi Druck da einen USB-Stecker rausziehen oder das Display komplett rausziehen soll, ohne abzurutschen. Das braucht ein paar Takes. So, das war's auch schon. Wir haben da relativ viel Glück gehabt, dass ein ehemaliger Mitbewohner von mir, der hat mittlerweile eine Agentur, ist selbstständig und macht genau sowas. Und Z-Rap-Design, ich kann es vielleicht nochmal kurz nehmen, weil er es auch quasi für uns kostenlos gemacht hat. Und wenn das nicht gewesen wäre, wir hätten das eigentlich so nicht stemmen können, so ein ähnliches Video überhaupt zu erzeugen. So. Das war's erstmal von uns und jetzt gab's eine Frage.
Vielen Dank. Dann machen wir noch ein paar Fragen.
Ja, Arno Pfefferling ist mein Name. Ich habe mir jetzt ein bisschen was aufgeschrieben. Ich fange erstmal damit an, bei der Auswahl der Plattform. Ihr hattet ja Crowdsale genommen. Du hast schon ein wesentliches Merkmal ja angedeutet mit diesem endlichen Versand. Also am Ende der Kampagne habt ihr alle 100 oder 50 Stück, je nachdem wie viel es dann eben waren, dorthin geschickt. Gibt es noch weitere Punkte, die euch eben nicht zu Kickstarter zum Beispiel gebracht haben?
Es gab eigentlich die zwei Sachen, dass das schon sehr hardware-fokussiert ist, also das Publikum da auch.
Habt ihr denn zum Beispiel euch gefragt auf den Plattformen, wie viele User dort sind, was die für Volumen zum Beispiel in ihren Kampagnen haben? Kann ja sein, dass eben 5.000 Euro, US-Dollar bei euch hatte ich gesehen, kann ja sein, dass das die kleinste oder größte eben ist. Habt ihr euch sowas auch mit angeschaut?
Nicht so detailliert. Also am Ende war es wirklich tatsächlich so, dass da die meisten Hardware-Projekte zurzeit offensichtlich, zumindest damals, dort laufen und haben wir gedacht, dass da auch die meisten Nutzer sind. Ja, sowas wie Volumen haben wir uns da, naja, vielleicht indirekt schon, also es sind ja schon, also Kickstarter ist ja, glaube ich, ein Stück weit steht eher dafür, dass es mehr Projekte gibt, wo die Summen tendenziell größer sind, wo vielleicht auch Produkte rauskommen, wo das Risiko einfach höher ist und auch die Chance, dass sozusagen da mal was schief geht und dann fällt die ganze Kampagne aus. Das Crowd Supply ist einfach da hemdsärmeliger sozusagen und die sagen, wenn bei uns, bisher ist es so, wenn ein Projekt sozusagen die Summe zustande kommt, bis heute 100% wurden auch tatsächlich geliefert. Und das ist sozusagen schon ein Stück weit näher an der Realität, die Projekte, die dort sind. Also es gibt einfach schon eher mehr Prototypen und das Risiko dort ist einfach kleiner. Und das hat uns auch angesprochen.
Ist ein guter Punkt, weil du Risiko gerade sagst, es gibt ja auch so eine Art Gewährleistung. Ne? Also ihr habt jetzt zum Beispiel ja technische Geräte hergestellt und da wäre jetzt die Frage, ihr verkauft die an 100 Leute, Privatpersonen, haben die eine Gewährleistung von einem Jahr oder Rückgaberechte? Wie ist das geklärt bei Crowd Supply?
Da gibt's quasi so ein Rückgaberecht über die Plattform. Ganz genau weiß ich es nicht. Das sind ein paar Wochen. Oder, also weiß ich nicht im Detail, aber kam bisher auch noch nicht vor sozusagen. Aber sozusagen die erste Hürde würde direkt über die Plattform abgewickelt werden. Doch einen Fall hatten wir. Also wir hatten quasi einen einzigen, der ein Problem gemeldet hat. Und das wurde sozusagen kommentarlos gewechselt dann.
Also da wart jetzt ihr auch nicht diejenigen, die das geklärt haben. Die haben einfach gesagt, okay, wir schicken euch ein neues, weil wir haben sowieso alle von euch dann da.
Ja, also er hat uns im Prinzip kontaktiert zuerst. Wir haben das dann weitergeleitet an die Plattform und die haben das dann gemanagt sozusagen.
Und also müsst jetzt nicht viele Zahlen sagen, aber Crowd Supply nimmt dann sich noch Anteile zusätzlich oder sagen die, wir haben einen Fixbetrag für die Kampagne, das ist abhängig von der Kampagnensumme oder ja. Die im Nachhinein auch sagen, hier, das und das hat jetzt was gekostet?
Nee, also das ist transparent, kann man auch sehen. Also ich glaube, es war so, bis zu dem Moment des Kampagnenstarts oder selbst wenn die Kampagne läuft, aber nicht zustande kommt, fällt quasi gar nichts an. Was ich auch schon bewunderswert fand, weil wir haben einfach mal 3 Monate lang täglich oder alle 2 Tage irgendwie dort mit jemand gesprochen und der hat uns da ja auch geholfen. Es fällt dann eine Gebühr an und das ist ein prozentualer Betrag in dem Moment, wo die Kampagne sozusagen erfolgreich das Geld zustande kommt. Dann gibt es, ich glaube, einstellige Prozentzahl von der Summe geht dann an Crowd Supply. Dann gibt es auch noch die Zahlungsdienstleister. Also es geht dann noch ein bisschen mehr Geld sozusagen von der Summe ab. Aber überraschend human.
Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zur Frage vorher was sagen zur Stückzahl. Und zwar, wir haben ja um die 170 verkauft und wir hätten viel mehr auch gar nicht stemmen können. Das ist eine Gefahr, in die manche auch laufen, dass sie einfach zu viel verkaufen. Wir haben am Ende mit den letzten Produktionsschritten, die wir da hatten, haben wir zu dritt in Summe eine Arbeitszeit von ungefähr einer Woche zugebracht. Wenn wir das 10-fache jetzt verkauft hätten, dann hätten wir theoretisch Urlaub nehmen müssen, um das zu bewältigen. Und möglicherweise hätten wir bestimmte Zulieferer überhaupt nicht in solchen Stückzahlen, hätten die uns gar nicht beliefern können. Also es besteht tatsächlich bei solchen Sachen auch immer die Gefahr, zu weit übers Ziel hinauszuschießen.
Da würde ich vielleicht gleich nochmal gegenfragen. Und zwar, du hattest ja gesagt, mit dem Asien, das hat dann super funktioniert und war alles günstiger. Habt ihr selber den Kontakt hergestellt oder hat das auch irgendwie über die Plattform euch
geholfen? Das war ehrlich gesagt nicht besonders, also überraschenderweise nicht besonders schwer. Das war eine Webseite, PCBWay heißt die. Die haben Online-Formulare, wo man sich quasi einen Kostenvoranschlag machen kann. Man schickt seine Daten hin, die gucken sich das an und dann schreiben sie dir eine E-Mail.
Und das, wie viele E-Mails hast du da ausgetauscht, bis das dann wirklich zustande kam?
Das waren ein paar. Also nicht so 240, nicht so viele, aber ich denke mal, ja, 20 Stück vielleicht. Aber wenn der Prozess einmal läuft, müssen wir jetzt nur noch auf Nachbestellen klicken. Also wenn einmal alle Fragen geklärt sind, dann ist es das an sich jetzt auch.
Okay, danke.
Vielen Dank, das war eine sehr spannende Frage.
Ja, danke schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt, dass ihr so weit gekommen seid, dass ihr tatsächlich ein Produkt habt, was ihr liefern könnt, weil ich glaube, das ist wirklich eine lange Reise gewesen. Ich habe zwischendurch mal bei euch auf den Webshop geschaut und ich kann ja die Produkte auch bestellen. Interessanterweise erstens, warum schickt ihr nur in die USA kostenlos? Und zweitens, wenn ich jetzt eins bestelle, lasst ihr euch dann eins aus China schicken und macht die Endfertigung und schickt es dann zurück? Oder wie habt ihr diesen Prozess jetzt geklärt?
Ursprünglich ist das so, dass wir sozusagen einmalig die Pepperinos dort in das Warenhaus steht formal in USA, weil halt Crowd Supply dort seinen Sitz hat. Das heißt, die gesammelten Pepperinos von der Kampagne haben wir dorthin geschickt und von dort aus wird weltweit versandt. Ich fand es trotzdem auch ganz gut. Also es sind, glaube ich, $5 dafür, dass es weltweit, also innerhalb der USA ist kostenlos. Auch Versandkosten sind quasi mit im Preis. Ansonsten weltweit ist es kostenlos. Fand ich jetzt erstmal nicht so schlecht. Hat aber natürlich den Nachteil, dass es lange dauert und Zoll wieder ins Spiel kommt manchmal. Deswegen haben wir jetzt eigentlich seit einem Monat parallel dazu auch bei Watterott Electronics angefangen, dort auch die Breakout-Boards anzubieten. Das heißt, wer sich interessiert, kann es jetzt auch einfach über Watterott bestellen.
Dürft ihr das oder müsst ihr dann auch noch was an den Sponsor
abdrücken? Ja, gute Frage. Also da gibt es eine Regelung. Ich glaube, das war so, sie behalten sich vor, dass für die Kampagne und dann, glaube ich, noch einen Zeitraum nach der Kampagne, es waren aber ein Monat oder zwei Monate, quasi exklusiv bei CrowdSupply stattfinden muss. Und danach ist es frei dann.
Der zweite Teil meiner Frage nochmal, wie macht ihr das mit dem Manufacturing jetzt, wenn jetzt eins bestellt wird, dann sitzt ihr wieder zu Hause in der Küche, oder?
Ja, du hast das gerade schon mal angedeutet, das kann man sich nicht so vorstellen, dass ein einzelnes bestellt wird und wir dann wieder woanders eine Bestellung machen. Das hast du vielleicht auch in der Tabelle gesehen, da gibt es solche Skalierungswerte, ein Stück skaliert nicht, wir können gar nicht ein Stück bestellen, zumindest nicht kostendeckend, also nicht mal annähernd. Deswegen müssten wir eigentlich schon in der Stückzahl 100. Ab da fängt es erst an, auch für uns irgendwo, dass wir auf Null rauskommen, wenn wir alle 100 verkaufen. Und wenn jetzt eins bestellt wird, gleich 100 zu bestellen, ist natürlich auch relativ mutig, dann von uns zu sagen, na klar, und die anderen 99 werden wir auch noch los.
Jetzt kam gerade noch eine zweite Frage dazu, gerade zu dem Thema, wenn ihr dann das bei Wattenrod da unterbringen wollt, sagt ihr denn auch, ja, wir hätten gerne, dass ihr das verkauft, aber ihr müsst mindestens 100 Stück abnehmen. Vielleicht soll ich mal die beantworten, dann kommt die nächste Frage.
Unkompliziertes Miteinander reden und genau, also wir haben jetzt vorher uns da auf eine Stückzahl geeinigt, haben gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Nicht nah genug dran. Also wir haben miteinander gesprochen, haben gesagt, wir haben so eine Stückzahl, das sind 30, glaube ich, erstmal an Watterott geschickt. Und die waren auch, also genau, sind jetzt auch fast alle.
Okay, und die zweite Frage, ich hatte mich nämlich selber mal mit so Elektronik, Produktion und Verkauf ein bisschen recherchiert und bin irgendwann drüber gestolpert, dass man hier in Deutschland so einen ich weiß nicht, ob es Gesetz oder Verordnung ist, es glaube ich, gibt. Und wenn man Elektronik in Umlauf bringt, dann muss man die auch wieder entsorgen, beziehungsweise irgendwo beitreten, sonst kriegt man einen Container hingestellt. Wie habt ihr das gelöst?
Das ist ein Thema, was wir noch lösen müssen, tatsächlich. Das ist ja auch, also ist ja ein immenser Aufwand, der dahinter steht. Und mein Verständnis bisher, so wie ich das verstanden habe, war auch, dass es da absolut keine Mindermengenregelungen gibt. Vielleicht gibt es die auch, aber ich habe das bisher noch nicht so erkannt. Am Ende, wie gesagt, muss man jetzt sehen, einfach wie sich das entwickelt. Also ob wir das jetzt, ob es da eine Nachfrage weiterhin gibt, dass man das tatsächlich weiter betreiben will, dann müsste man das auf jeden Fall anmelden. Bisher ist es nicht so.
Und wir müssen auch sagen, wir verkaufen kein Produkt, obwohl ich es vielleicht ein, zwei Mal gesagt habe, sondern wir verkaufen ein Kit. Das heißt, wir verkaufen also, wir verkaufen also was für Bastler. Da gelten nochmal andere Regeln, wenn man Sachen explizit für den Laborgebrauch und nicht für den Endverbrauch angibt.
Okay, da habe ich direkt mal eine Rückfrage zur Rückfrage, weil habe ich das jetzt richtig oder ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Also was muss man jetzt noch entsorgen? Kannst du das nochmal ganz kurz?
Du musst zum Beispiel, das gibt zum Beispiel die ROHS-Richtlinie, R-O-H-S. Du musst zum Beispiel in deiner ganzen Supply Chain, musst du nachweisen, dass da nirgendwo Blei drin ist. Das musst du theoretisch von jedem einzelnen Bauteil, von jeder Leiterplatte, aber die Zertifikate bekommst du normalerweise von den Herstellern dann auch relativ problemlos. Ist natürlich einfach viel Arbeit, Fleißarbeit am Ende.
Wobei das jetzt nicht ist das, was ich meinte, sondern da ging es mehr darum, dass man eben wirklich, wenn man Elektronik in Umlauf bringt, gezwungen ist, das zu entsorgen in Deutschland. Und da die Regierung ja gerne mit der Industrie kuschelt, hat man sich darauf geeinigt, dass es irgendwie privat outgesourced wird und so ein Industriekonsortium gibt und da kann man dann irgendwie einen Verein beitreten und der entsorgt dann, das kostet 400 Euro, glaube ich, im Jahr oder im Monat, ich weiß es nicht so genau. Also es wird schon sehr schwer gemacht, Elektronik in Umlauf zu bringen hier. Und
Wenn mich jemand fragt, ob er sich selbstständig machen soll und Elektronik hier in Deutschland verkaufen soll mit einem 1-2-Mann-Team, würde ich auch direkt sagen, nein. Weil um da davon leben zu können und trotzdem diese ganze Arbeit am Ende, vor allem diese wenig technische, sondern einfach nur administrative Arbeit zu machen, das ist da ist die Hürde relativ hoch. Hast du recht. Vorne ist noch eine Frage?
Nächste Frage hier vorne.
Ich glaube, wir kommen auch jetzt langsam in die... Wie sieht es denn zeitmäßig aus, mal ganz kurz?
Dann stelle ich vielleicht noch mal eine abschließende Frage so ein bisschen. Ihr hattet angedeutet, es geht jetzt eventuell noch mal eine zweite Runde. Ihr werdet jetzt noch mal eine Erweiterung von dem Paparino machen, eventuell mit Namensänderung. Wie ist jetzt eure Zukunftsperspektive? Und es ist ja ein super Projekt, deswegen gebt uns mehr sozusagen.
Oh Gott. Da dürfen wir nichts Falsches sagen, sonst werden wir darauf festgenagelt.
Genau, also es gibt eigentlich zwei Schritte. Der eine ist, also Markus hat es ja schon gesagt, dass das typische Feedback war eigentlich immer, ja, ist ja ganz nett, aber so klein, gibt es das auch größer. Eigentlich haben wir jetzt schon ganz gut den Grundstein gelegt, mit wenig Aufwand, zumindest von der Softwareseite, das quasi auch für größere Displays zu ermöglichen. Das heißt, wir spielen mit dem Gedanken, schon länger, das auch jetzt für das nächstgrößere Display-Design sozusagen möglich zu machen. Ja.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich euch vielmals für den Talk und für die Arbeit und ja, hört vielleicht nochmal in den Podcast rein. Einen kräftigen Applaus nochmal bitte.